Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Industriemalerei im Ruhrgebiet beschäftigt uns heute, das Bild also einer in Teilen untergegangenen Landschaft. Die Memo Map in Prag zeigt digital das Bild einer verschwundenen Kultur, der jüdischen nämlich. Und die Kunst liefert das, wonach man heute auch oft dürstet: Leichtigkeit, Spaß, Anarchie. Roman Siegners Werke in Zürich stehen dafür. Zuerst aber Theater. Woran merkt man, dass die Rutschbahn hin zu Autokratie und Diktatur begonnen hat? Die Gegenwart liefert täglich Beispiele. Die Bühnen landen bei gut bekannten Stoffen, wie Hans Falladas Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Der Schriftsteller Primo Levi, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat, sagte, es sei das beste Buch, das je über den deutschen Widerstand geschrieben wurde. Fallada ist ja im NS-Regime nicht emigriert, sondern hat erfolgreich Unterhaltungsromane veröffentlicht. Er schrieb die 700 Seiten 1946 wie im Rausch nieder, wie es heißt. Ein Mietshaus in der Berliner Jablonski-Straße machte er zu einer Art Miniaturausgabe des Dritten Reichs. Die Geschichte ist inspiriert vom echten Fall eines Arbeiterehepaars im Widerstand. Und sie wirft auf verschiedenen Ebenen die Frage auf, ob und wie dieser Widerstand gegen eine Diktatur möglich und nötig ist. Ein, wie gesagt, hochaktuelles Thema. Das hat die Regisseurin Nora Schlocker jetzt am Schauspielhaus Düsseldorf auf die Bühne gebracht. Und Dorothea Markus hat die Premiere für uns gesehen.
Papier, das ist hier der Stoff, aus dem der Widerstand wächst. Die Karten, die das Ehepaar Quangel schreibt, sind aus Papier. Aus Papier sind auch die zerknitterten Kostüme der Schauspieler. Und in der Mitte der Drehbühne erhebt sich ein weißer, verwinkelter Kubus aus Papierstapeln. Das Mietshaus der Quangels, aber auch Hinterhof, Polizeiwache und Gestapo-Quartier. Oder ganz einfach ein Verweis auf die Akten, in denen der Schriftsteller Hans Fallada den Fall des echten Ehepaars fand, das mit Postkarten Widerstand gegen das NS-Regime leistete und dafür hingerichtet wurde.
Ist das nicht ein bisschen wenig, was du tun willst, Otto?
Wenn sie uns draufkommen, dann wird es uns unseren Kopf kosten.
Du hast recht. Man kann nicht mehr als ein Leben wagen. Hauptsache, man widersteht.
Sie alle werden die Karte lesen und sie wird Wirkung in ihnen tun.
Florian Lange und Kathleen Baumann spielen ernst und aufrecht das Ehepaar, dessen Sohn im Krieg gefallen ist und das nun nichts mehr zu verlieren hat, außer seiner moralischen Integrität. Gruselig gespiegelt wird ihre Zivilcourage von vier Kindern in Hitlerjugenduniform, orange Papierhemden, schwarze Lederhosen. Ganz am Anfang liegen sie auf einem Steg, der ins Publikum reicht, und schreiben selbst Postkarten. Später scheinen sie ständig im Hintergrund zu lauern, grundieren den Abend mit bedrohlichen Militärrhythmen, als würden sie die Gesellschaft zum Abgrund peitschen wollen. Klug hat Regisseurin Nora Schlocker Hans Falladas Roman gekürzt, verzichtet auf Regiemätzchen, inszeniert klar und stringent. Die Aktualität und Allgemeingültigkeit des Stoffs werden so sichtbar. Was kann der Einzelne leisten gegen das Unrecht eines übermächtigen Staatsapparats? Die Antwort im Stück ist eindeutig. Auch wenn fast alle Postkarten bei der Gestapo landen, auch wenn das Ehepaar am Ende verhaftet wird, so haben sie doch zumindest die Idee von Widerstand in die Welt gesetzt und sich selbst einen Sinn gegeben.
Was haben Sie eigentlich dabei gedacht? Sie gegen den Führer, der schon die halbe Welt besiegt hat.
Das werden Sie nicht verstehen. Es ist egal, ob einer kämpft oder 10.000, solange der eine merkt, er muss kämpfen.
Ich hielte es keine zwei Wochen ohne diese Karten aus. Das ist doch unser Leben.
Gespielt wird das in beklemmender Intensität. Großartig, wie aufrecht und müde Schauspielerin Friederike Wagner die Jüdin Frau Rosenthal spielt, die sich beim Nachbarn versteckt und sich dann doch aus Verzweiflung das Leben nimmt. Oder Ingo Thomi, den windelweichen Enno Kluge, der mit dem Nazi-Junggruppenführer Persicke ihre Wohnung plündert und schließlich selbst vom Polizeikommissar in den Suizid getrieben wird.
Gibt's da noch was hinterher?
Ich glaube nicht, dass noch irgendwas kommt.
Wozu habe ich dann gelebt?
Warum habe ich hier so viel aushalten müssen? Ich habe nichts getan.
bis dann der Polizeikommissar erst Bestandteil des Systems zu seinem willkürlichen Opfer wird. Jürgen Sarkis spielt ihn großartig, widersprüchlich, moralisch verkommen und aufrecht zugleich. Niemand ist hier ausschließlich schuldig oder unschuldig.
Ich habe angenommen, ich sei ein ganz anderer Mensch als die anderen. Aber in wenigen Tagen habe ich so gründlich Angst gelernt, dass ich sie in meinem Leben nicht wieder verlernen werde.
Vielleicht hätten die Gewaltszenen nicht ganz so drastisch ausfallen müssen. Im Zuschauerraum fällt sogar jemand in Ohnmacht. Dennoch wird an diesem Abend eindrücklich gezeigt, der Terror des Regimes erfasst am Ende jeden. Die Angst frisst sich in jeden Gesellschaftsbereich hinein. Und doch liegt selbst im vergeblichsten Widerstandsversuch ein Quell von Hoffnung. Am Ende haben die Kinder das letzte Wort. Nicht mehr als Hitlerjugend, sondern als Brücke zur Gegenwart. Ein ukrainisches Mädchen erzählt von ihrem Vater, den sie seit 3 Jahren nicht gesehen hat.
Was ist für dich ein neues Leben?
Anders zu sein.
Am Schauspielhaus Düsseldorf ist ein intensiver, eindrücklicher Abend gelungen, der zeigt, wie ein System kippen kann. Und dass es an uns allen ist, dies aufzuhalten.
Dorothea Markus über Hans Falladas Jeder stirbt für sich allein in der Regie von Nora Schlocker. Es hat ja lange gedauert, bis sich in Deutschland Widerstand regte gegen die Nazi-Diktatur. Und in vielen von der Wehrmacht besetzten Ländern gab es keinerlei Möglichkeiten, den Schikanen der SS zu entgehen oder den Vernichtungswillen der Nazis zu überleben. Wie konsequent schon ab 1940 jüdisches Leben in Tschechien aus dem Stadtbild verbannt wurde, kann man jetzt mit Hilfe einer Webseite in Prag erleben. Die Memo-Map macht Geschichten hinter den heutigen Fassaden sichtbar und erinnert an die Menschen, die hier gewohnt haben, bevor sie zu Tausenden deportiert wurden. Die Karte ist eine Art digitale Zeitreise. Sie ist aber auch ein Modell. 80 Jahre nach Befreiung der Konzentrationslager zeigt sie, wie Erinnerungskultur in die Zukunft entwickelt werden kann. Kilian Kirchgessner berichtet.
Das Nationaltheater in Prag, gelegen ein paar Schritte entfernt von der Moldau. Magdalena Sedlitska zeigt auf ihr Smartphone, darauf zu sehen, eine Straßenkarte. Hier sehen wir, dass das Nationaltheater selbst rot markiert ist. Es ist also verboten. So, und jetzt klicken wir drauf und sehen, dass es eine Anordnung aus dem Februar 1940 gab, nach der Juden keine Theater oder Kinos besuchen dürfen. Magdalena Sedlitska ist Historikerin. An der Tschechischen Akademie der Wissenschaften leitet sie das Projekt Memo Map, eine Art virtueller Zeitmaschine zurück in die deutsche Besatzung zum brutalen Antisemitismus. Sedlitska zeigt auf ein Ausrufezeichen auf dem digitalen Stadtplan. Und dann haben wir hier noch einen konkreten Vorfall. Da klicken wir drauf und sehen, dass ein gewisser Arpad Deutsch hier 1941 beim Besuch des Theaters verhaftet wurde. Genau das ist das Ziel des Projekts Memo Map. Es will Zusammenhänge herstellen. Die Zahlen der ermordeten Prager Juden waren auch bislang schon bekannt, ebenso die meisten ihrer Namen und Adressen. Aber die digitale Technik ermöglicht es, Informationen zu verknüpfen und Entwicklungen sichtbar zu machen. Mit ein paar Klicks zum Beispiel lässt sich mehr über den festgenommenen Theaterbesucher herausfinden. Selbst der Scan eines Verhörprotokolls ist einsehbar. Wir bringen die Daten in den städtischen Raum. So können wir allen zeigen, wie die jüdischen Bewohner nach und nach aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Und hier mitten in Tschechien. Die Karte hinterlässt einen tiefen Eindruck bei den Nutzern, hat Magdalena Sedlitska beobachtet. Jeder kann sein eigenes Umfeld oder seine täglichen Wege erforschen. Wir haben eine historische Karte aus dem Jahr 1938 verwendet. Die haben wir digitalisiert und die Adressen, die wir hatten, eingefügt. Wer auf die Webseite memomap.cz schaut, sieht zunächst einen Stadtplan. Je näher man heranzoomt, desto detaillierter werden die Informationen. Für jedes einzelne Haus ist zu sehen, wie viele Juden dort gelebt haben. Selbst ihre Namen, Lebensdaten und alte Passfotos lassen sich abrufen. Wer die Zeitachse von 1941 bis 1945 verschiebt, sieht, wie sich die Stadt infolge des Holocausts Jahr für Jahr leert. Farbig markiert sind jene Bereiche, die für Juden verboten waren. Parks, Ufer, Straßen, Bahnhöfe, willkürlich festgelegt. Andere Symbole bilden das jüdische Leben ab, das ursprünglich selbstverständlicher Teil der Stadt war. Die jüdischen Schulen, Synagogen, Jugendclubs, Zeitungsredaktionen, Seniorenheime. Und weit mehr als 1000 rote Symbole auf der Karte zeigen an, wo es zu Vorfällen gekommen ist. Meistens Verstöße gegen die sogenannten Judengesetze. Historikerin Magdalena Sedlitska: Wenn man die Protokolle der Festnahmen liest, dann erfährt man, dass manche Straßen nur an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten für Juden verboten waren. Die Festgenommenen sagen oft aus, einfach übersehen zu haben, dass es ja Dienstag war und sie deshalb nicht in diese Straße durften. Derzeit wird die Prager Memo Map für den Einsatz im Unterricht aufbereitet. Auch eine englische Version für Prag-Besucher gibt es bereits. Und in Tschechien selbst schlägt das Projekt schon jetzt landesweit Wellen. Schüler in einer Kleinstadt zum Beispiel wollen zusammen mit den Historikern eine eigene Karte für ihre Gemeinde erstellen, von der Recherche bis zur technischen Umsetzung.
Kilian Kirchgessner über die Memo-Map in Prag, über früheres jüdisches Leben in der tschechischen Hauptstadt. Das Ruhrgebiet ist ja so eine Art Langzeitlabor für Transformationsprozesse. Reich geworden durch die Schwerindustrie in den 70er Jahren vielerorts, die in den 70er Jahren vielerorts abgewickelt wurde. Die Region wurde grün mit Hilfe der Iber-Emscher Park, die Bäche sauber, die Industriemeiler zu Kulturorten. Heute ist der Westen häufig der neue Osten und wieder steht eine Transformation an, die die Ruhrgebietsstädte verändern wird, die hin zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Kunst überliefert, wie die Industrieanlagen damals gesehen wurden, euphorisch oder kritisch. Und Ludwig Schönefeld, Historiker und Kommunikationsfachmann, hat 1500 Werke dieser Industriemalerei gesammelt. Im Ruhrmuseum auf der Zeche Zollverein sind jetzt 250 davon ausgestellt, die Christiane Vielhaber für uns gesehen hat. Das Land der 1000 Feuer heißt die Schau. Christiane, reiht sich da jetzt Hochofen an Hochofen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so hat es angefangen für den Sammler. Er war damals gerade 22 und hat bei Höchst in Frankfurt für die Firma gearbeitet und hat im Keller ein Bild gefunden und hat gedacht, Gott, das ist aber ganz schön. Und das handelte eben vom Ruhrgebiet und hat das dann rausgezuppelt und hat gedacht, ja, ich komme aus Gelsenkirchen, bin da 64 geboren, vielleicht kann man da ja was mitmachen. Und dann hat er sich an zu Hause erinnert und diese Sammlung von mehr als 1500 Arbeiten, von denen jetzt 240 in Essen zu sehen sind und da zunächst mal als Dauerleihgabe und dann später als Schenkung da untergebracht werden sollen, ist im Laufe der Jahre entstanden und kaum über Auktionen, sondern irgendwie Nachlässe und Schenkungen und jemand hat gehört, der sammelt das. Und insofern war das für mich, die ich als Kunstkritiker dahin war, dachte ich, naja, dann gehe ich mal kunstkritisch da durch. Und dachte, ich könnte jetzt so stilistische Unterscheidungen machen. Aber richtig ist vielmehr, dass die auf der 12. Etage in der im Kohlebunker, wo noch diese Betonwände so völlig verrußt sind. Und da rein gemacht ist diese Ausstellungsarchitektur. Also da haben sie 18 Kapitel draus gemacht. Und die sind eben nicht Realismus und Impressionismus, sondern nach Themen. Zum Beispiel, wo es unter Tagen geht, dann müssen sie so ein paar Stufen darunter gehen und dann kommen sie sich richtig vor, wie die damals gearbeitet haben. Nur man muss sich vorstellen, es durfte eigentlich niemand unter Tage sein. Es war einfach zu gefährlich. Und diese Faszination, ich weiß noch, ich komme aus Norddeutschland und habe in Köln studiert. Und immer, wenn ich durchs Ruhrgebiet fuhr, früher konnte man noch im Zug die Fenster aufmachen, Ruhrgebiet roch für mich immer nach Schokolade. Und dann habe ich
nach Schokolade?
Nach Schokolade. Bei uns zu Hause gab es eine Trüller, eine Keksfabrik, da roch es nach Schokolade. Und dann sprach ich mit einer Mitarbeiterin gestern und die sagte auch, ich kenne das. Mhm. Also das irgendwas Süßliches Und es war immer schmuddelig. Aber wenn Sie heute ins Ruhrgebiet fahren, also Karin, es ist unglaublich, wie grün das ist. Und nichts, nichts, nichts erinnert mir daran, gäbe es nicht das Weltkulturerbe, Zeche Zollverein oder manche Förderturm, die ja, da noch stehen.
Und also ich wusste ja gar nicht, dass es das Genre Industriemalerei überhaupt gibt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was ist da alles zu sehen?
Wurde nie gelehrt. Also weder in Düsseldorf oder Malerschule, die das ja hätten machen können, das war überhaupt kein Thema, sondern es waren häufig Laien, teilweise auch Arbeiter, die da gearbeitet haben und die das so festhalten wollen, wie faszinierend das ist. Also was da passiert zum Beispiel, wenn Stahl kocht oder so und was passiert mit den Wolken, die rauskommen. Und dann habe ich so gedacht, da ist was von Turner. Turner, ne? Der große Impressionist. Aber was hat denn der gemacht in London? Der hat die Eisenbahn und Dampf und ne, die Dampfmaschinen oder die Dampfer überhaupt und hat sich an diesem Rauch festgehalten und fand das toll. Und in dieser Ausstellung ist es eigentlich so, Sie haben Landschaften, teilweise idyllisch. Und dann gucken Sie, noch eine Kirche, noch eine Kirche, noch ein Kirchturm. Und genauso viele Schornsteine, Schornsteine, Schornsteine. Ob die Leute das so mitgekriegt haben, was sich da eigentlich entwickelt. Oder was mit den Menschen passiert. Es sind ganz wenige Arbeiten. Es ist eine Arbeit von 1912, die von Streiks ausgeht. So mit roten Fahnen durch die Stadt. Aber im Prinzip, oder was mich angerührt hat, das muss ich sagen, Schichtwechsel. Man sagt so Schichtwechsel, Schicht im Schacht. Aber was passiert? Und dann sehen Sie Mütter oder Frauen mit Henkelmännern, die zu ihrem Mann gehen und dem das bringen.
Also es ist schon eher abbildend. Wie gesagt, euphorisch und jetzt nicht irgendwie kritisch.
Kritisch gar nicht, romantisierend
ja.
Oder auch sehr politisch. Zum Beispiel, wenn eine Arbeit von Fritz Gärtner, den der Sammler am meisten schätzt, von dem war auch die erste Arbeit, wenn da Arbeit ist, die hieß Leuchtstunde. Und dann denken Sie, das sieht aus wie Monet und Seerosen. Mhm. Ein dunkler Abend und helle Lichter. Und wie wird das Bild später genannt? Deutsche Waffenschmiede. Also so im Ersten Weltkrieg. Dass das auch einen politischen Hintergrund hat.
Danke, Christiane Vielhaber, für diesen Ausflug in die Zechenmalerei zu sehen im Ruhrmuseum auf Zollverein. Ein Schweizer Künstler beißt frontal in ein Stück Käse. Das ist nicht die ganz feine Art, soll unter Alpenländlern aber vorkommen und auch sonst schon mal. Es macht nämlich einen schönen Zahnabdruck. Und was macht der Künstler? Er lässt das Käsestück in Messing gießen. Das Einzelexemplar in einer Edition von 15 kann zum Beispiel als Briefbeschwerer dienen und kostet 10.000 Schweizer Franken. Wenn jetzt die NZZ dafür wirbt, ist das Käse oder ist das Werbung und für wen? Für die NZZ oder für den Künstler? Der heißt Roman Siegner, ist 86 und berühmt für seine poetisch absurden Visionen, die in lustige Skulpturen münden, die gleichzeitig auch anarchische Aktionen sein können. Wasserspeiende Gummistiefel zum Beispiel. Siegner wird jetzt mit einer großen Retrospektive im Kunsthaus Zürich geehrt. Katrin Hondl hat ihn dort getroffen und auch die Samstagsausgabe der NZZ gelesen.
Beim Chef heißt eine Arbeit von Roman Siegner, die zur Eröffnung der Ausstellung nicht im Kunsthaus, sondern auf der Titelseite der Neuen Zürcher Zeitung zu sehen ist. Zwei Fotos zeigen rechts einen ledergepolsterten Bürostuhl, links auf einem Küchenstuhl sitzend den Künstler. Auf dem einen Foto erhält eine Explosion den Bürostuhl, auf dem anderen steigen Rauchschwaden auf. Ich ließ auf dem Chefsessel ein Häufchen Schwarzpulver explodieren, so der Kommentar von Roman Siegner. Und man sieht mich mit dem rechten Fuß auf den Druckschalter treten.
Ja, ich habe viel mit Explosivstoffen gearbeitet. In der Schweiz ist das möglich. Ich habe die entsprechende Schulung gehabt, oder? Ich bin ein eidgenössischer Schweizer Sprengbefugter. Also ich bin befugt, von der Polizei, Bundespolizei, Sprengungen zu machen.
Aber keine Angst, im Kunsthaus Zürich wird nichts und niemand in die Luft gejagt. Zu sehen sind Kunstwerke mit Sprengkraft. In einem Super-8-Film zum Beispiel bringen 5 riesige rote Luftballons einen kleinen Tisch zum Fliegen, hoch hinauf in den Himmel. Dann zielt ein Mann, der Künstler, mit einer Flinte auf die knallroten Ballons, bringt einen nach dem anderen zum Platzen und der Tisch stürzt ab.
Die platzen so schön, oder? Also weiße sind weniger gut. Man sieht zu wenig rot. Das ist eine Signalfarbe.
sagt Roman Siegner und lächelt. Er trägt einen knallroten Pullover und zeigt auf ein anderes Werk. 7 sauber nebeneinander gestellte Teile eines orangefarbenen Kajaks. Relikte einer weiteren explosiven Intervention vor 20 oder 30 Jahren, erzählt der Künstler.
Eine Sprengung habe ich gemacht. In einer Tausendstelsekunde ist es in 7 Teile zerfallen. Bang.
Roman Siegner, der im Mai seinen 87. Geburtstag feiert, versteht sich nicht als Performance- oder Aktionskünstler, sondern als Bildhauer. Zum Dreidimensionalen der Skulptur kommt mit den Sprengungen noch die Dimension der Zeit dazu. Transformation durch Explosion.
Für mich ist es nicht nur Zerstörung, wie man immer meint. Ich bringe eine Sache auch in eine andere Form, die man nur mit einer Sprengung machen kann. Sonst ist das einfach nicht möglich.
Landschaft heißt Roman Siegners Ausstellung, die offen wie eine Landschaft angelegt ist. Luftig, leicht und ohne Trennwände präsentieren sich da seine poetisch absurden Installationen. Eine Blechtonne, aus der eine Leiter ragt, auf deren letzten Sprossen ein paar Gummistiefel montiert ist. Eine Treppe, die nirgendwo hinführt, mit einem Haufen Sand auf jeder Stufe. Oder 2 blaue Betten mit Sandeimer, vor die eine Windmaschine eine feine Sandschicht als Bettvorleger platziert hat. Roman Siegner ist ein spielerischer Künstler, aber mit heiligem Ernst.
Spielen, das ist nicht kindisch. Spiel ist für die Künstler wichtig. Sonst ist es erstarrt. Sollte die Kunst nicht sein, erstarrt.
Niemand sollte natürlich erstarrt sein. Und deshalb ist diese manchmal absurd wirkende Ausstellungslandschaft im Kunsthaus Zürich eine wunderbare Aufmunterung und Erinnerung, dass vieles möglich ist. Man muss es nur machen. Zum Beispiel Chefsessel explodieren lassen.
Anarchie im Alltag, wenn auch zur Nachahmung, nicht empfohlen. Werke des Schweizer Aktionskünstlers Roman Siegner in Zürich. Katrin Hondl berichtete. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit einem Gerichtsurteil im Iran gegen ein Regieduo, das wir auch von der Berlinale kennen könnten.
Mariam Bogadam und Behtash Sanaya hatten im vergangenen Jahr noch das Berlinale Publikum mit ihrem Film Ein kleines Stück vom Kuchen begeistert. Er erzählt die Geschichte einer 70 Jahre alten Witwe im Iran, die das Liebesleben wiederentdeckt. Beide erklärten, ein Revolutionsgericht in Teheran habe sie wegen dieses Films, der als Propaganda gegen das System gewertet wurde, zu 14 Monaten Haft verurteilt. Die Pässe der beiden waren bereits konfisziert worden, sodass sie nicht nach Berlin fliegen konnten wie die Jahre zuvor. Die jetzt ausgesprochene Haftstrafe muss das Regieduo laut Mitteilung in 5 Jahren antreten. Auch der Produzent wurde verurteilt, weil er sich, Zitat, an der Produktion von anstößigem Material beteiligt habe. Seit der Islamischen Revolution von 1979 unterliegt auch Irans Film- und Kulturszene der strengen Beobachtung durch die Behörden. Er war die Stimme Neapels, Roberto de Simone, Spitzname Don Roberto. Er betrieb nicht nur musikethnologische Forschungen in Süditalien mit Feld- und Studioaufnahmen, sondern komponierte auch. Bekannt im Ausland wurde de Simone mit seiner Oper La Gatta Cenerentola. Opernregisseur war er in Neapel, Rom, Mailand, dort von Anfang an im Team mit dem Dirigenten Riccardo Muti, Wien oder München, inszenierte dort von Monteverdi bis Stravinsky. Der jetzt verstorbene Roberto de Simone galt als Multitalent und mit seinen Neubearbeitungen von Volksmusik als Meister des musikalischen Recyclings. Besonders ab den 1980er Jahren entzog er mit seinen Musiktheatertruppen der italienischen Folklore Langeweile und Kitschelemente, wie in dieser Tarantella. Roberto de Simone starb gestern in seiner Geburtsstadt Neapel im Alter von 91 Jahren. Gerhard Richter zählte zu den teuersten lebenden Künstlern. Bevor er 1961 die Deutsche Demokratische Republik verließ, fertigte er im Deutschen Hygienemuseum seiner Heimatstadt Dresden seine Diplomarbeit. Lebensfreude heißt das Frühwerk aus den 1950er Jahren, ein mehr als 60 Quadratmeter großes Wandgemälde, das die sozialistische Vorstellung von Alltag und Freizeit zeigt. Es wurde allerdings ab 1979 mehrfach überstrichen. Jetzt ist seine teilweise wieder freilegende abgeschlossen. Die Schaurestauration hat laut Mitteilung des Hygienemuseums 220.000 Euro gekostet und geschah mit Einwilligung Gerhard Richters.
Danke, Henning Hubert. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten in den Informationen am Abend spielen die US-Zölle eine Rolle und die Gegenzölle oder Sanktionen sowie das Beben an der Börse in der Folge davon. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.